Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich, dass der erste Vortrag, den ich 2023 halten darf, hier bei Ihnen stattfindet. Ich hoffe, man kann mich gut hören, auch hinten. Sie haben von mir ein Handout bekommen und ich möchte mich Ihrem Jahresthema Danksagung annähern mit der Frage, die ich hier an die Wand geworfen habe, nicht der Frage der Aufgabenstellung, Danksagen für das tägliche Brot. Und ich möchte zunächst einmal biblisch mir mit Ihnen anschauen, wie hängt das jetzt mit der bekannten Vater Unser Bitte zusammen, dieses Danksagen für das tägliche Brot. Und wir lesen in Matthäus 7, also in der Bergpredigt, lässt der Evangelist Jesus sagen, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn ihr um einen Fisch bittet. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Es wird uns jetzt vielleicht nicht gefallen haben, dass wir irgendwie als böse apostrophiert werden. Also sollten wir uns von dem Text angeredet fühlen, dann bezeichnet uns Jesus als böse. Aber ich denke, es geht ihm vor allem darum, den Unterschied zu seinem himmlischen Vater bewusst zu machen. Und wenn ich diese Worte ernst nehme, dann bedeutet bitten eigentlich in diesem Gebetskontext gleichzeitig auch schon Danke sagen dafür, dass der Herr diese Bitte erfüllen wird. Und ich möchte jetzt einen kurzen Blick werfen, oder eigentlich einen längeren Blick, nämlich auf diese Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, die nach diesem Vorwort Jesu eigentlich auch beinhaltet, dass wir Dank sagen für dieses tägliche Brot, und würde gerne mit Ihnen ein bisschen untersuchen, was bedeutet diese Bitte eigentlich genau. Und wir werden sehen, wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dass das nicht sehr nahe an dem ist, was im Griechischen steht. Und das ist der Punkt, den ich hier gerne näher beleuchten will. Dazu ein paar Fragen. Wie ist das Vaterunser eigentlich auf uns gekommen? Wir sagen immer, das ist das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Okay, aber wie können wir uns das genauer vorstellen? Ist die vierte Vaterunser bitte einheitlich überliefert? Sie wissen vielleicht, dass das Vaterunser zweimal in den Evangelien überliefert wird, in jeweils leicht unterschiedlicher Form. Welche Fassung beten wir eigentlich heute im Gottesdienst und was ist vor allem der Verstehenshintergrund dieser Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute? Das sind die Punkte, die ich gerne hier mit Ihnen besprechen möchte. Dazu am Anfang ein kurzer Blick in eine Art Basisexegese des Neuen Testamentes. Keine Angst, es wird schmerzlos ausfallen. Sie wissen vielleicht, seit vielen Jahrhunderten fragen sich Bibelwissenschaftler und Bibelwissenschaftlerinnen, haben sich die Evangelisten untereinander gekannt? In welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen die vier kanonischen Evangelien zueinander? Und selbst wenn man kein Theologe ist und wenn man kein Griechisch kann, ist es relativ deutlich spürbar, dass Johannes von der Sprache her, vom Aufbau her, vom Inhalt her ganz anders ist als die ersten drei. Matthäus, Markus und Lukas. Und diese drei bezeichnen wir als Synoptiker, weil man sie so schön zusammenschauen kann. Synopsis ist die Zusammenschau. Und dann entsteht im 19. Jahrhundert eine Theorie, die habe ich hier grafisch dargestellt, die sogenannte Zwei-Quellen-Theorie. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Die besagt, als Lukas und Matthäus ihre Evangelien geschrieben haben, haben sie sich gegenseitig nicht gekannt. Aber beide haben zwei Vorlagen gehabt, zwei Quellen, aus denen sie geschöpft haben. Deswegen zwei Quellentheorien. Die eine Quelle war das Markus-Evangelium, dessen Inhalt sie mehr oder weniger vollständig übernommen haben und an dessen Aufbau sie sich gehalten haben. Und die zweite Quelle ist die sogenannte Logienquelle, eine Sammlung von Aussprüchen Jesu. und der Rest ist Sondergut. Sondergut ist eine elegante Verbrämung dafür, dass wir Exegeten und Exegetinnen nicht wissen, wo die Evangelisten dieses Material her haben. Und in dieser Logienquelle, also in dieser Sammlung von Aussprüchen Jesu, muss sich das Vaterunser befunden haben. Wie kommt man auf die Idee? Ich sage Ihnen ein Beispiel. Das Markus-Evangelium hat kein Vaterunser, zumindest nicht in der Form, wie wir es bei Matthäus und bei Lukas finden. Das Markus-Evangelium hat keine Bergpredigt, die bei Lukas etwas kürzer ausfällt und dort Feldrede heißt. Das ist diese große Rede Jesu, die mit den Seligpreisungen beginnt. Ja. Und man hat sich gefragt, wieso hat der Markus das nicht? Und die Antwort ist, er dürfte es einfach nicht gekannt haben, weil ihm diese Quelle offensichtlich nicht zur Verfügung gestanden ist. Entschuldigen Sie, dass ich das hier in 2 Minuten abhandle. Wenn ich das bei den theologischen Kursen erkläre, brauche ich dafür ungefähr 1,5 Stunden, um das im letzten auch nochmal zu begründen. Ich hoffe, Sie nehmen mir ab, dass ich dazu mehr sagen könnte, aber das ist heute nicht mein Thema, obwohl das natürlich super spannend ist. Ja? Ja, das Vaterunser ist eben nur bei Matthäus und Lukas überliefert, nicht aber bei Markus. Und bei Matthäus steht es ganz zentral in der Bergpredigt, Matthäus 6. Bei Lukas spannenderweise nicht in der Feldrede, die ja das Gegenstück zur Bergpredigt ist, sondern er bringt das Vaterunser im Kapitel 11. Und das Johannesevangelium kennt auch das Vaterunser nicht. Oder wenn es das Vaterunser kennt, dann verschweigt es uns das, weil es es nicht in dieser Form überliefert. Was ich ganz spannend finde, und das beschäftigt mich in den letzten Jahren zunehmend mehr, Markus hat aber Elemente des Vaterunsers in seinem Evangelium. Also Vaterunser bitten tauchen im Markus-Evangelium spannenderweise auf, im Munde Jesu. Zum Beispiel im 11. Kapitel, wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergibt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, das ist diese Bitte und die ist bei Markus da, im Munde Jesu, aber nicht im Zuge eines durchgeformten Vaterunser-Textes. Und noch spannender finde ich in Gethsemane, Sie kennen diese Szene, Jesus betet allein. Was machen die Jünger? Sie schlafen, ja, weil sie irgendwie zu müde sind. Und dann sagt er, aber Vater, übrigens das einzige Mal im Evangelium, in allen 4 Evangelien, dass das Wort aber vorkommt, Ausrufezeichen. Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Dein Wille geschehe. Ja, also auch ein Element des Vaterunsers, das wir hier bei Markus finden. Und der dritte Teil, wieder aus diesem 14. Kapitel, wieder aus der Gethsemane-Szene, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Und führe uns nicht in Versuchung. Übrigens eine Vaterunser-Bitte, über die ich auch schon ganz viele Vorträge gehalten habe, weil wie kann Gott einen in Versuchung führen und so weiter. Entschuldigen Sie diese kleine Werbeeinblendung, aber das wäre auch ein spannendes Thema, ist aber heute nicht mein Thema. Wir haben also bei Markus die Vateranrede. Das Vaterunser beginnt mit der Anrede Pater, Vater. 3 von den 7 Bitten, aber nicht als Gebet, das Jesus die Seinen lehrt in Gethsemane, sondern als eigenes Gebet Jesu. Und das ist jetzt sehr spannend. Also offensichtlich kennt Markus Traditionen, die wir heute im Vaterunser finden, aber er scheint noch nicht dieses fertig geformte Gebet gekannt zu haben, als der älteste der Evangelisten. Ja. Ich könnte jetzt unglaublich ins Spekulieren kommen, was bedeutet das jetzt, erspare ich aber mir und Ihnen. Ich muss mich hier am Riemen reißen und versuchen, bei meinem Thema zu bleiben. Eine dritte Quelle für das Vaterunser, wie wir es heute beten, gibt es noch in der sogenannten Didache. Die Didache ist eine frühchristliche Kirchenordnung. Leider können wir sie nicht genau datieren. Das ist deswegen schade, weil die Didache bereits das Matthäusevangelium kennt. Ja, und das wäre unglaublich spannend für uns Exegeten und Exegetinnen zu wissen, wann ist das Matthäusevangelium in der frühen Kirche eigentlich bekannt. Die Datierung der Evangelien ist nach wie vor im Vergleich zum Beispiel zu den Paulusbriefen viel unsicherer, mit viel mehr Unklarheiten behaftet, als wir uns das wünschen würden. Die Didache gibt sich selber aus als Lehre der 12 Apostel, ist sie aber mit Sicherheit nicht gewesen. Und ich würde sie ins 2. Jahrhundert datieren, kann aber nicht genau sagen, Anfang, Mitte, Ende des 2. Jahrhunderts, dazu fehlen mir einfach die Daten. Und spannend ist, dass die Didache sagt, dass man dreimal am Tag ein Gebet sprechen soll, gemäß dem Evangelium, und dann kommt das Vaterunser, und zwar in einer Form, die fast zu 100% mit der Fassung des Matthäus übereinstimmt. Wenn Sie mal das Handout zur Hand nehmen, das ich Ihnen gegeben habe, für diejenigen von Ihnen, die Griechisch lesen können oder wollen, habe ich den Text auf Griechisch auch abgedruckt auf der ersten Seite. Aber nehmen wir mal die zweite Seite hier. Da haben wir jetzt eine sehr, sehr wörtliche Übersetzung dieses Vaterunsers in der Fassung der Didache, in der Fassung des Matthäus und in der Fassung des Lukas. Und die Didache fängt an mit den Worten: Betet auch nicht wie die Heuchler. Und zitiert damit Matthäus 6,5, wo es heißt: Wenn ihr betet, dann seid nicht wie die Heuchler. Ja, also er greift sozusagen diesen Impuls aus dem Matthäusevangelium auf, sondern wie es der Herr in seinem Evangelium befohlen hat, so betet. In seinem Evangelium. Ja. Und dann kommt eigentlich ein fast wörtliches Zitat aus dem Matthäusevangelium, und deswegen gehe ich davon aus, dass die Didache Matthäus bereits kennt und als Evangelium bezeichnet. Und das ist nicht ganz unwesentlich. Und dann kommt unser Vater im Himmel und so weiter und so fort. Und am Ende heißt es dann: Dreimal am Tag betet so. Dreimal am Tag betet so. Daneben haben wir den Text des Matthäus. Der hat natürlich die Einleitung aus der Didache nicht. So, nun sollt ihr beten: Unser Vater in den Himmel. Das ist typisch Matthäus. Da steht Himmel immer im Plural. Eine klassische jüdische Vorstellung, dass es mehrere Himmel gibt. Sie kennen vielleicht den Ausdruck wie im siebten Himmel. Ja, das geht letzten Endes auf diese Vorstellungen zurück und endet mit: Sondern rette uns vom Bösen. Und dann haben wir die Fassung des Lukas, und Sie sehen schon allein am Textbild, dass die Lukas-Fassung des Vaterunsers deutlich kürzer ist als die des Matthäus. Ich habe Ihnen das hier in dieser Tabelle deutlich gemacht. Was wir bei Lukas nicht haben, ist die dritte Bitte und die siebte Bitte. Die bietet der Evangelist hier nicht. Wir wissen nicht warum. Hatte sie nicht gekannt? Haben sie ihm nicht gefallen? Wissen wir nicht. Ja. Aber Sie merken, wir haben aus frühchristlicher Zeit oder eigentlich aus urchristlicher Zeit das Vaterunser in drei leicht bis gröber unterschiedlichen Fassungen überliefert. Und Sie erinnern sich vielleicht, dass ich am Anfang gesagt habe, was bedeutet es eigentlich, dass Jesus uns dieses Gebet gelehrt hat? Welche Fassung geht denn auf Jesus zurück? 1, 2 oder 3 oder alle drei oder nur 2 von den dreien? Also Sie merken, zu einem ganz fundamentalistischen Verständnis komme ich hier nicht weiter. Um das Ganze noch zu verkomplizieren, was beten wir heute eigentlich, wenn wir im Gottesdienst oder in unserem täglichen Gebet das Herrengebet sprechen? Sprechen wir die Fassung der Didache, die des Matthäus oder die des Lukas? Das war jetzt keine rhetorische Frage. Die Antwort ist eigentlich eine Mischung aus allen dreien. Also die Form, die wir heute beten, findet sich so weder in der Bibel noch in der Didache. Sondern was wir beten, ist die längere Fassung des Matthäus. Und wir lehnen uns dabei sehr an die Fassung der Didache an. Und im Deutschen verwenden wir am Schluss deren Embolismus. Der Embolismus ist: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo kommt das her? Da habe ich jetzt eine Anleihe genommen bei einem Online-Lexikon des Herder Verlages. Das Vater Unser, schreibt der Manuel Uder, das ist ein Liturgiewissenschaftler, dürfte schon sehr früh im Gottesdienst verwendet worden sein, doch gerade im gottesdienstlichen Gebrauch wurde es wohl als unbefriedigend empfunden, dass es mit einem negativen Schluss endet. Erlöse uns von dem Bösen. Das hat irgendwie so einen negativen Ausklang. Das später vorangestellte Reich spricht die gegenwärtige Herrschaft Gottes an, die sich mit ihrem Kommen auf die Erde vollkommen in Ewigkeit durchsetzen wird. Sie merken also, die nehmen hier den Text der Didache, denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, und fügen noch das Reich Gottes ein, was völlig legitim ist, weil um das Kommen des Reiches wird ja gebetet. Und so entsteht die Fassung des Vaterunsers, die wir heute beten. Eigentlich eine vierte Version, die eine kreative Schöpfung aus dem Gottesdienst der Kirche ist. Ganz kurz nur in diesem Zusammenhang, was folgt dafür für die sogenannte aramäische Urfassung des Evangeliums? Ich finde das immer sehr possierlich. Immer wieder begegnen mir Leute, die kommen mit dem Original. Ja, dann hat irgendjemand das Vaterunser ins Aramäische zurückübersetzt und sagt, und so hat Jesus das gelehrt. Und wenn ich dann frage, was hast du da eigentlich zurückübersetzt oder was hat derjenige, der das verfasst hat, zurückübersetzt, werde ich immer groß angeschaut. Weil welche Fassung ist das denn jetzt? Die des Matthäus, die des Lukas, die der Didache, die der Liturgie? Auf diese Art und Weise kommen wir nicht weiter. Ja? Und ich möchte in dem Zusammenhang nur eine kleine Warnung aussprechen. Die Leute, die immer mit dem aramäischen Urtext argumentieren, sind so ein bisschen wie Münchhausen, der sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zieht, weil das sind immer Rückübersetzungen, weil wir haben kein aramäisches Original. Ich bin überzeugt davon, dass die Evangelisten alle ursprünglich griechisch geschrieben haben. Ich denke, dass ich das auch argumentieren kann. Und deswegen bin ich immer sehr skeptisch, wenn jemand mit irgendwelchen aramäischen Vorstufen hantiert, die sehr oft Produkt eines wishful thinking sind. Ja, da kann man Jesus wunderbar in den Mund legen, was man glaubt, was er mit Sicherheit gesagt hat. Falls Sie den Namen Franz Alt schon mal gehört haben, der hat das bis zum Exzess betrieben. So nach dem Motto, die Evangelisten haben Jesus schon nicht verstanden, als sie das ins Griechische übertragen haben, aber er im 20. Jahrhundert hat es endlich kapiert, was Jesus eigentlich sagen wollte. Also Sie merken, ich werde leicht polemisch, aber ich bin dankbar, dass ich das an dieser Stelle kurz anbringen konnte. Das sind jetzt mal die Präliminarien und jetzt gehen wir mal in medias res. Schauen wir uns unsere Bitte an, die doppelt überliefert ist. Einmal bei Matthäus und einmal bei Lukas. Ton arton hemon ton epiusion dos hemin semeron. Unser nötiges Brot gib uns heute, sagt Matthäus und Lukas. Ton arton hemon ton epiusion didu hemin tokat hemeran. Unser tägliches Brot gib uns täglich. Heute oder täglich. Ist jetzt kein großer Unterschied. Ja, aber trotzdem irritiert es. Warum ist das nicht identisch überliefert? Andere Vaterunser-Bitten sind in den Wortlaut hinein gleich überliefert. Zum Beispiel das und führe uns nicht in Versuchung. Da unterscheiden sich die Evangelisten nicht. Ich möchte gerne zwei Fragen nachgehen. Was bedeutet eigentlich dieses Epiusion? Und gibt es einen Unterschied zwischen Semeron und Katemera? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, zwischen dem Heute und dem Täglich. Und zu diesem Epiusion, unser Epiusion-Brot, sagt das Vater Unser, gibt es jetzt eine spannende Äußerung eines Mannes, der eigentlich die biblische Autorität in der alten Kirche ist und dessen Einfluss sie niemals unterschätzen sollten. Origenes wird oft von Leuten zitiert, die nicht einmal wissen, dass es Origenes gegeben hat. Ja. Zuerst muss man wissen, sagt er in seiner Schrift über das Gebet, dass das Wort Epiusion bei keinem der Griechen, weder bei den Weisen als Ausdruck gebraucht, noch bei den ungebildeten Personen als Gewohnheit geführt wird, sondern es scheint von den Evangelisten gebildet worden zu sein. Also Origenes der griechischer Muttersprachler ist, sagt, ich kenne das Wort nicht. Niemand, den ich kenne, verwendet es, weder im Alltag noch in den hochgebildeten Schriften, die er alle gelesen hat. Ja? Also muss es ein Neologismus sein, eine Wortschöpfung der Evangelisten. Spannende Aussage, und wir werden sehen, dass sie eine enorme Folgegeschichte gezeitigt hat. Schauen wir uns zunächst einmal an, wie übersetzen eigentlich gängige deutsche Übersetzungen diesen Ausdruck, bevor wir versuchen, ihn dann wirklich zu entschlüsseln. Ich habe Ihnen ein paar mitgebracht, und natürlich nicht alle, das ist gar nicht möglich. Dafür ist die Folie zu klein und unsere Aufmerksamkeitsspanne zu gering, wenn ich das alles bringen würde. REÜ heißt revidierte Einheitsübersetzung, das ist der Text, den wir Katholiken im Gottesdienst verwenden. Dort heißt es das Brot, das wir brauchen. Elberfelder übersetzt in einer Fußnote, also wörtlich übersetzen sie unser tägliches Brot und sagen, wörtlich heißt es das nötige Brot. Die Zürcher das Brot, das wir nötig haben. Luther übersetzt in der Fußnote das Brot für morgen. Schlachter unser tägliches Brot und die Hoffnung für alle. Das ist der Versuch, das Neue Testament in eine moderne Sprache zu übertragen. Gib uns das Brot, was wir zum Leben brauchen. Hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Schauen wir mal, was in der Folgegeschichte daraus gemacht worden ist. Ich komme zu Hieronymus. Und der Abschnitt, den Sie hier links sehen, aus der Patrologia Latina, den habe ich Ihnen im Reader auch komplett übersetzt, aber den will ich jetzt nicht vorlesen. Ich will Ihnen nur kurz erklären, was macht denn der Hieronymus als Philologe, als einer, der Griechisch kann, der Hebräisch kann, der Aramäisch kann. Er geht hin und zerlegt das Wort Epiusion in zwei Ausdrücke, Epi und Usia. Und falls Sie Griechisch mal gelernt haben, dann klingelt es vermutlich bei Usia. Usia ist das Wesen. Ja? Sie kennen vielleicht die großen Diskussionen in der alten Kirche über Christus, Mia Usia, ja? Eines Wesens mit dem Vater. Also hier geht es um wirklich ganz wesentliche, fundamentale Dinge. Und deswegen würde Origenes sagen, für mich klingt das so, als ob das irgendwas mit Usia, mit wesentlich zu tun hat. Und Epi ist über das Wesentliche hinaus. Und das nimmt sich jetzt der Hieronymus und übersetzt es mit super, das Epi mit super, also über hinaus, und substantialis. Und was bei ihm herauskommt, Sie können das hier oben sehen, panem nostrum supersubstantialem da nobis podium. Ja. Also das überwesentliche Brot, das mehr als wesentliche Brot gibt uns heute. Das ist der Versuch des Hieronymus, das ins Lateinische zu übertragen. Er sagt dabei nicht, dass er von Origenes abgeschrieben hat, das sagt er nie. Ja. Wenn er sich über Origenes äußert, dann in seiner Spätphase nur negativ. Aber ohne Origenes wäre er nichts gewesen. Diese Deutung findet in der Neuzeit Zustimmung. Ich habe jetzt einen englischen Autor gebracht, das ist Lightfoot, Bischof von Durham, das ist in Großbritannien, der Mann ist anglikanischer Bischof, und ich stelle fest, der Bischofssitz von Durham bringt immer wieder große Exegeten hervor, in der Neuzeit Nicholas Thomas Wright, vielleicht haben Sie von dem Mann schon mal gehört, einer der weltweit führenden Paulusforscher und Neutestamenter, war etliche Jahre Bischof von Durham. Finde ich schon relativ interessant. Übrigens auch Mitglied des Oberhauses in England. Und der sagt, ja, der Origenes hat recht, das stimmt, das kommt wirklich von daher. Und er greift auch auf die Septuaginta zurück, wo er dieses Wort Periusios ebenfalls findet. Und dann möchte ich noch einen neuzeitlichen Autor zitieren, den ich vor einigen Monaten an der Uni Wien gehört habe, bei der Abschiedsvorlesung von Rutger Schwienhorst. Schönberger war er als Ehrengast eingeladen, Eckhard Nordhofen, der sagt, in einem langen Abschnitt, wo er sich mit dieser Formulierung beschäftigt, wir haben gesehen, wie wichtig der Umstand ist, dass es sich um ein Hapax Legomenon handelt. Ein Wort, das nur einmal vorkommt an einer Stelle. Dieses Ephesion kommt im Neuen Testament nur an dieser Stelle vor. Von ihm geht die Botschaft des Besonderen und Singulären aus, auf die es ankommt. Hieronymus hat das erkannt und es gelingt ihm, diese sprachpragmatische Botschaft in seine Zielsprache, das Lateinische, zu transportieren. Er übersetzt Epiusion mit Supersubstantialem. Voilà, auch das ist ein Neologismus, ein völlig ungebräuchliches Kompositum. Also Sie merken, der Herr Nordhofen ist total begeistert von dieser Deutung, Origenes Hieronymus, die er hier aufgreift. Und er geht dann noch weiter und sagt, Thomas von Aquin wird das dann noch weiterführen und ein neues Wort schaffen, auch so ein Kunstkompositum, Transsubstantiation. Die Transsubstantiation haben Sie vielleicht schon mal gehört. Ja, das ist so eine Lehre des Mittelalters über die Wandlung bei der Eucharistie, dass sich die, also das Brot wirklich in den Leib Christi verwandelt. Ja, es bleibt zwar chemisch dasselbe, aber die Substanz ändert sich sozusagen. Dahinter steckt ein komplexes philosophisches Weltbild, auf das ich jetzt nicht näher eingehen will, aber es ist klar, wohin der Zug fährt. Ja? Eigentlich, wenn wir um dieses tägliche Brot bitten, worum beten wir eigentlich, wenn wir letzten Endes bei der Wandlung landen, um das Brot der Eucharistie. Das ist sozusagen die Schiene, die hier gefahren wird. Und ich möchte gleich dazu sagen, dass ich mit dieser Deutung nicht zufrieden bin. Ich glaube, dass sie nicht stimmt. Also ich finde sie als sekundären Aspekt gut, aber ich denke, es gibt hier einen anderen Zugang. Halten Sie das noch aus mit dem ganzen Griechischen und Lateinischen? Ja, gut. Ja. Ein paar Rückfragen von meiner Seite. Ist das wirklich, dieses Epiusion, ein Wort, das niemand gekannt hat? Ist das ein Hapax Legomenon, eine Deutung, eine Schöpfung der Evangelisten? Entspricht es wirklich dem Periusion in der Septuaginta? Muss man es wirklich von dem Wort Usia, also Wesenheit, ableiten? Oder gibt es möglicherweise eine andere Erklärung? Ich habe bei Walter Bauer, damit meine ich jetzt nicht das Lokal im ersten Bezirk, das gar nicht mehr von ihm geführt wird, sondern das Wörterbuch zum Neuen Testament, gibt es einen Hinweis auf ein Sammelbuch von griechischen Urkunden aus Ägypten. Und in Ägypten findet man unglaublich viele Papyri übrigens heute noch, die sich dort besonders gut erhalten aufgrund der klimatischen Bedingungen. Und hier haben sie ein Wirtschaftsbuch und in diesem Papyrus steht unser Wort Epiusion. Ja, und das ist Alltag. Das ist kein theologischer Text, das ist kein Bibeltext, sondern offensichtlich ist das Wort im griechischen Alltag gebraucht worden. Und das sollte uns zu denken geben. Ja, möglicherweise hat Origenes nicht recht mit seiner Aussage, dass das Wort niemand verwendet hat und dass es keine alltägliche Bedeutung hat. Ja, also dieser Papyrusfund würde dagegen sprechen. Zu den Periusion, auf das die immer wieder zurückgehen, das ist etwas, was verwendet wird in der Übersetzung von Exodus 19,5. Ich will ganz kurz darauf eingehen, ja. Da kommen wir gleich drauf. Noch ein bisschen Geduld. Komme ich gleich drauf. Dieses Periusion wird von der Septuaginta verwendet in der Übersetzung von Exodus 19,5, wo es heißt, Vöata im Shimoa Tish Nubekoli u Shemartel et Veriti. Wie höiten li sugula mikol ha'amin ki li kol ha'aretz. Und jetzt, wenn ihr auf jeden Fall auf meine Stimme hört und meinen Bund bewahrt, dann werdet ihr mir ein Segular sein aus allen Völkern. Denn mir gehört die ganze Erde, sagt der Herr. Ki li kol ha'aretz. Und das übersetzt die Septuaginta mit Laos Periusios. Ich habe das hier mit der Septuaginta Deutsch als kostbares Volk übersetzt. Ja? Dominik Markel, ich hoffe, ich darf das hier als Schleichwerbung sagen, der kommt demnächst zu uns, zu den theologischen Kursen, ist einer der tollsten Alttestamentler, die ich bisher gelesen habe im deutschen Sprachraum, ist Jesuit, lehrt in Rom und hält bei uns zwei Vorträge. der sagt, das hat was mit Schatz, mit Kronschatz, mit einem königlichen Preziose zu tun. Und in dem Sinn wird das Ganze auch in Titus 2,14 verwendet. Das Laos Periusios ist das auserlesene Volk, das Gottesvolk. Könnte es sein, dass Jesus ein besonders kostbares Brot meint, wenn er hier im Vater Unser uns entsprechend beten lehrt? Ich denke, auch hier wird es Zeit zu sagen, diese Spur führt uns eigentlich auch nicht weiter. Ja? Ich glaube, es geht eben gerade nicht um etwas Prezioses, was nur Königen zur Verfügung steht, sondern es geht um ein Gebet, das jeder Mensch jeden Tag spricht. Und da führt uns Usia und Periusios eigentlich von der Ableitung her nicht weiter. Und jetzt hoffe ich, Ihre Frage dann gleich auch noch beantworten zu können. Schauen wir uns einfach mal an, was bedeutet denn das Wort Epiusios oder Epiusa, wenn wir es in der Septuaginta haben. Sie sehen es hier und Sie sehen es hier oben, jeweils im Buch der Sprichwörter. Und hier ist es ganz klar, es geht immer um den morgigen Tag. Das, was morgen notwendig sein wird. Sage nicht, geh hin und komm zurück und morgen will ich geben, wenn du imstande bist, Gutes zu tun, denn du weißt nicht, was der morgige Tag Epiusa gebiert. Ist, glaube ich, für diejenigen von uns, die gerne spenden, eine Maxime, die wir uns durch den Kopf gehen lassen sollten. Rühme dich nicht dessen, was das Morgen betrifft, denn du erkennst nicht, was der kommende Tag Epiusa gebären wird. Also es geht um das, was morgen sein wird. Und ich denke, jetzt sind wir auf der richtigen Spur. Ich beziehe mich hier auf ein klassisches Lexikon Wilhelm Pape, Handwörterbuch der griechischen Sprache. Und der sagt, Epiusa kommt von Epienai, schauen wir uns gleich an. Und Epiusios bezieht sich auf den folgenden Tag. Und dann bringt der Arthos, das ist das Brot, bis zum folgenden Tag ausreichend oder zum Leben hinreichend, gewöhnlich tägliches Brot. Ich denke also, wir müssen hier nicht mit Usia, mit Wesen oder so etwas hantieren, sondern es geht um das, was unmittelbar bevorsteht, was kommen wird, das Brot für den kommenden Tag. Und diejenigen, die jetzt von Ihnen im Alten Testament zu Hause sind, wissen jetzt schon, wohin ich will. Vorher schaue ich aber nochmal auf einen ähnlichen Sprachgebrauch in der Apostelgeschichte 7, 26, TT Epiuse Hemera auf T. Autois. Am folgenden Tag erschien er, gemeint ist Mose, bei ihnen, als sie sich stritten. Das ist aus der Rede des Stephanus, als er die Geschichte Israels rekapituliert und da erzählt er die Moses-Tradition aus Exodus. Und hier heißt Epiuse einfach am folgenden Tag, am darauf folgenden Tag. Und damit kommen wir jetzt, glaube ich, ziemlich klar in dieses Fahrtwasser hinein. Semeron oder Katemeran sollen wir um dieses Epiusion bitten. Und deswegen würde ich sinngemäß übersetzen, unser Brot des kommenden oder des folgenden Tages gib uns heute beziehungsweise täglich. Das ist eigentlich das, was diese Vater unser Bitte uns hier sagen möchte. Und jetzt kurzer Blick in die Runde. Fällt Ihnen im Alten Testament etwas ein, wo es genau darum geht, dass wir, das Gottesvolk, heute das bekommen, was wir für morgen zum Leben brauchen? Das Manna. Genau. Ja. Das Manna. Wir haben hier diese Illustration. Niederländisch, wie das Volk immer hinausgeschickt wird und dieses Manna einsammelt. Kleine Anekdote dazu. Ich habe etliche Jahre in Wien in einer Volksschule unterrichtet, die Erstkommunionklassen. Das war in Otterkring und das war immer gefährlich, wenn ich dort über Manna geredet habe, weil die sofort an Mannerschnitten gedacht haben. Was ja jetzt nicht so ganz abwegig ist. Ja. aber Manna wird im Hebräischen von Manhu abgeleitet. Was ist das? Ja, also die Israeliten sehen das. Es ist eher so weiß wie Popcorn, koriandermäßig, süßlich, und sie können es essen und es schmeckt ihnen. Und wenn sie sich das anschauen, da wird immer gesagt, jede Familie soll so viel einsammeln, wie sie für den nächsten Tag brauchen wird. Als sie dann mehr einsammeln und das verdirbt, werden die Israeliten getadelt von Gott. Das sollen sie eben nicht tun. Und spannend ist auch, am Freitag gibt es die doppelte Portion. Warum? Weil man am Schabbat nicht sagt. Ja, Schabbat ist ein Ruhetag. Also das wird hier sozusagen ganz exemplarisch durcherzählt, diese Manna-Geschichte. Und ich denke, wenn Jesus vor diesem Hintergrund sagt, wir sollen darum bitten, dass wir morgen das kriegen, dass wir heute das kriegen, was wir für morgen brauchen, dann ist meiner Meinung nach vom jüdischen Kontext, von der Tora her klar, dahinter steht diese Manna-Tradition Israels. Oblaten waren es sicherlich nicht. Das war eher kornförmig. Kornförmig war es. Es gibt Versuche, das zu erklären, aber die führen uns nicht wirklich weiter. Ja. Also ich glaube, es ist klüger, jetzt hier keine biologischen Erklärungen zu versuchen, sondern einfach beim Text zu bleiben und versuchen zu verstehen, was der uns sagen möchte. Spannend ist ja auch, das Manna hört ja auf in dem Moment, wo Israel dann in das gelobte Land einzieht. Das sagt die hebräische Bibel im Buch Josua, also ab dem Moment kein Manna mehr. Übrigens wird auch erzählt, dass die Israeliten sich fürchterlich aufregen, weil sie das jahrelang essen müssen und das dann doch eine sehr einseitige Ernährung ist. Aber ich denke, der Punkt, um den es hier wirklich geht, ist, trauen wir Gott zu, uns das zur Verfügung zu stellen, was wir wirklich brauchen. Ja, und ich denke, dazu will eigentlich diese Manna-Geschichte Mut machen. Sie kennen das vielleicht, dann kommen diese Wachteln, dieses Wachtelwunder, was dann erzählt wird, weil die Leute endlich einmal wieder Fleisch essen wollen und so. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht der Punkt. Schauen wir uns das Ganze nochmal an, wie es in der Septuaginta erzählt wird. Exodus 16, der Herr aber sagte zu Mose, siehe, ich lasse für euch Brote vom Himmel regnen, und das Volk soll hinausgehen, und sie sollen das eines Tages je für den Tag einsammeln. Das ist eine etwas merkwürdige Übersetzung. Totes hemeras eis hemera. Damit ich sie auf die Probe stelle, ob sie mit meinem Gesetz wandeln werden oder nicht. Und am sechsten Tag soll es sein, da sollen sie bereitlegen, was sie heimbringen wollen. Und es wird das Doppelte von dem sein, was sie sonst täglich für den Tag gesammelt haben. To kat hemera eis hemera. Und Sie merken, Lukas zitiert dieses kat hemera. Ja? Unser Brot für den Tag gib uns heute. Dahinter steckt, und deswegen ist das eine etwas merkwürdige griechische Formulierung, natürlich der hebräische Urtext. Ve laktu debreyom beyomo. Und sie werden sammeln die Sache eines Tages an seinem Tag. Eleganter übersetzt, den Tagesbedarf täglich. Diese Übersetzung geht auf Christoph Domen zurück, mittlerweile emeritierter Alttestamentler in Regensburg, der einen sehr schönen Exodus-Kommentar geschrieben hat. Oder wie die Septuaginta sagt, sie sollen einsammeln das eines Tages für den Tag. Und ich möchte Ihnen jetzt einen weiteren griechischen Kirchenvater vorstellen. Das ist Gregor von Nyssa. Das finden Sie auf der Seite 3, hier in Ihrem Reader. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr schöne Deutung, weil sie auch ganz nahe an dem ist, was ich Ihnen gerade vorgetragen habe. Natürlich finde ich Zitate, die meine Position stützen, besonders toll. Aber ich finde diese Aussage von Gregor hier auch sehr, sehr hilfreich. Er sagt, dieses Wort, dieses Ephusion, zeigt eine andere Philosophie, damit du durch diese lernen mögest, dass das menschliche Leben flüchtig ist. Allein das Gegenwärtige gehört einem jeden. Die Hoffnung auf das Zukünftige bleibt im Ungewissen. denn wir wissen nicht, was der kommende Tag, griechisch Epiusa, bringen wird. Das ist ein Zitat aus dem Buch der Sprichwörter. Warum plagen wir uns vorher wegen der Ungewissheiten? Warum sind wir unglücklich durch die Sorgen über die zukünftigen Ereignisse? Es heißt, genug dem Tag sein eigenes Übel, Matthäus 6, 34, wobei er das Leiden Übel nennt. Warum sorgen wir uns über das Morgen? Aus diesem Grund, durch das Heute befiehlt er dir, die Sorgen über das Morgen aufzugeben. Also Gregor würde sagen, wenn uns Jesus lehrt, unser tägliches Brot gib uns heute, will er uns eigentlich auch die Angst vor dem Morgen nehmen. Das ist jetzt vielleicht im Kontext eines sehr wohlhabenden Landes wie Österreich nicht so gut nachvollziehbar wie für jemand, der wirklich um sein tägliches Brot raufen muss. Aber die Grundidee dahinter ist eben, dass wir Gott bitten und damit gleichzeitig auch danken, uns das zur Verfügung zu stellen, was wir für unser Leben brauchen. Abschließend ein paar Beobachtungen dazu und dann würde ich das Ganze gerne im Gespräch, in Rückfragen und Anregungen vielleicht noch vertiefen. Wenn wir uns anschauen, wie schaut das mit diesem Manna aus und wie schaut das vor diesem Hintergrund mit der Bitte Jesu aus, dann können wir auf jeden Fall sagen, Gott ist derjenige, der das zur Verfügung stellt, aber der Mensch muss es einsammeln. Ja, also ich kann sozusagen nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, irgendjemand wird das schon für mich erledigen. Das führt so weit, dass es im Neuen Testament dann in den Pastoralbriefen sogar heißen wird, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ja, also jetzt nicht sozusagen die Hände in den Schoß legen, Gott wird das schon machen. Das ist natürlich nicht gemeint. Spannend an der Manna-Geschichte ist, es wird immer um so viel gebeten oder Gott stellt so viel zur Verfügung, dass die, die zusammen wohnen, für einen Tag genug haben. Je nach Größe der Familie, sagt das Buch Exodus, kriegen die mehr oder weniger. Ja. Gestern in den Nachrichten habe ich gehört, dass in Deutschland es jetzt nicht mehr unter Strafe gestellt werden soll, wenn Leute zu Supermärkten hingehen und Lebensmittel aus den Mistkübeln rausholen. Ja. Und dann haben die gesagt, wie viel Lebensmittel jedes Jahr in Deutschland weggeworfen werden. Übrigens sind die Supermärkte nur ein Bruchteil dessen. Das sind, ich weiß nicht, wie viele Millionen Tonnen. Ja. Und vor diesem Hintergrund wird die Bitte, glaube ich, noch einmal ziemlich präzise und sehr scharf. Ja. Genau darum geht es nicht, irgendwas wegzuschmeißen, sondern dass das, was da ist, genügt für die, die hier versammelt sind. Und Exodus 16 verbietet es, Nahrung schlecht werden zu lassen. Ja, wir sollen sie nicht wegwerfen. Auch das ist eigentlich eine Haltung der Tora, die nach wie vor sehr, sehr aktuell ist. Über unseren Umgang mit Lebensmitteln könnte man jetzt endlos diskutieren, aber ich denke, das ist ein Thema, was damals schon aktuell ist und bis heute an seiner Aktualität nichts verloren hat. Deswegen, und damit komme ich schon zu meiner letzten Folie, halte ich diese ganzen weiterführenden Deutungen auf die Eucharistie für sekundär. Ich halte sie nicht für verkehrt, aber ich denke, sie sind, wenn, dann mögliche sekundäre Deutungen. Und zuerst einmal sollten wir uns mit dem Wortlaut beschäftigen, bevor wir in diese Richtung dann weiterdenken. Dass das möglich und legitim ist, möchte ich überhaupt nicht bestreiten, weil Jesus selber, zumindest im Johannesevangelium, in diese Richtung weiterdenkt. Wenn Jesus sagt, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, dann wird der Begriff der Speise natürlich transzendiert. Ja, also es kriegt dann sozusagen eine zusätzliche Sinnebene. Oder in der großen eucharistischen Rede Jesu im 6. Kapitel des Johannesevangeliums sagt Christus, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und dann sind wir wirklich bei diesem Transsubstantialis, das Hieronymus hier verwendet hat. Aber ich denke, das Vaterunser meint das zunächst einmal vom Wortlaut her nicht. Es geht wirklich ganz basal um das, was wir zum Essen und zum Leben brauchen. Ich komme zum Schluss meines Vortrages. Ich hoffe, es ist Ihnen bewusst geworden, dass hinter der uns so vertrauten Bitte unser tägliches Brot gib uns heute doch noch viel mehr steckt, als man vielleicht an der Oberfläche mal vermuten würde. Ich hoffe, Sie haben gesehen, dass es sich lohnt, den griechischen Text sich auch da noch einmal genauer anzuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal das Vaterunser sprechen, dass vielleicht die ein oder andere Assoziation, der ein oder andere Gedanke zu dem, was ich Ihnen heute hier mitgebracht habe, in Ihnen aufsteigt und es Ihnen vielleicht neue Freude macht oder Sinn gibt, dieses Gebet wieder zu sprechen. Und sage zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie mir so weit gefolgt sind.
Konzentriert zuzuhören, danke. Sie haben uns vieles vermittelt, was mir persönlich gar nicht bewusst war. Und so wie Sie gesagt haben, man hat jetzt einen anderen Zugang. Dahingehend, dass Sie den Hintergrund für uns dargestellt haben. Ich habe mal in einer Predigt gehört, dass nicht nur das Brot gemeint ist, sondern das, was man zum Leben braucht. Und ich denke, jeder braucht was Unterschiedliches für sich. Aber der Grundgedanke bleibt. Dafür vielen, vielen Dank.
Gerne.
Und das, was Sie angekündigt haben mit dem letzten Passus, eben führe uns nicht in Versuchung, das wäre wirklich, glaube ich, ein gutes Thema für ein weiteres Seminar, denke ich, weil ich glaube, damit haben viele Menschen Probleme. Würde auch zum nächsten Semester Thema vielleicht passen, das wird sein, ordne deine Tage in Freiheit. Würde vielleicht dazu passen, das heißt, ich darf Sie einladen.
Genau.
Für nächstes Semester gleich und wir freuen uns schon darauf. Haben Sie jetzt noch Fragen?
Ich glaube, dass das schon im Alten Testament mit dem Manna auch schon durchging, was dann im Neuen Testament erweitert wird. Dass man der Mensch nicht vom Brot
alleine lebt. Ja, das ist ein Zitat aus dem Deuteronomium, was von Jesus dann gebraucht wird in der Versuchungsgeschichte, als Satan ihn auffordert, aus Steinen Brot zu machen, weil er so einen Hunger hat. Und dann sagt er eben, zitiert er die Tora, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Aber ohne Brot kann der Mensch gar nicht leben. Also das ist, glaube ich, auch klar. Und ich denke, es geht ein bisschen in Ihre Richtung. Damit ist sicherlich jetzt nicht nur das Essen gemeint, sondern das, was wir darüber hinaus brauchen. Liebe, Beziehungen, ein warmes Dach, ein Dach über dem Kopf, Wärme, all das schwingt dann natürlich mit. Also das würde das nochmal unterstreichen.
Und auch die Zeitspanne. Es geht ja nicht nur um den nächsten Tag, sondern es geht ja über das Leben hinaus.
Ja, aber spannend ist, dass die Bitte wirklich so formuliert ist, es geht um morgen. Ja? Weil wir leben im Jetzt und da sollen wir uns darauf verlassen, und das ist ein Vertrauen, das Jesus immer wieder einfordert, dass Gott uns morgen auch erhalten wird. Ja? Und dass je nachdem, in welcher Situation wir sind, kann das auch eine ziemliche Zumutung sein, dieses Vertrauen. Ja? Wenn es mir eh gut geht, ja. Aber wenn nicht, dann ist es natürlich eine Schwierigkeit. Ne?
Wenn ich Sie recht verstanden habe, ist ja dann unser deutscher Text, wie wir ihn jetzt leben, enthält gerade nicht die Fürsorge für morgen, sondern das total aufs Heute konzentrieren.
Ja. Also dieser Kipp-Effekt ist weg. Ja, es ist so eindimensional geworden in unserer Bitte. Wenn man es sich vom Original her anschaut, kommt auf einmal eine Dimension dazu. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man das besser machen kann, ohne das Gebet zu zerstören, aber ich glaube, es ist gut, wenn man mal sich bewusst macht, was eigentlich gemeint ist. Sie wollten, glaube ich, auch noch was machen.
Ich hätte noch eine Bitte zu einem Fasten, ganz dazu ist Fasten zum Vater unser, eine Bitte, die ich mir selber nicht ganz erklären kann. Jeder von uns betet zum Vater unser, dein Reich kommt, dein Wille geschehe. Und dann dazu dieser berühmte eigene Wille. Das ist etwas, da komme ich nicht zurecht.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Ja, was ist da mit meinem Willen?
Okay, das ist jetzt eine philosophische Frage. Aber das ist, glaube ich, nicht gemeint, das Reich Gottes bedeutet, meines, so wie ich es verstehe, dass wirklich alles, was geschieht, Gottes Willen entspricht. Und das bedeutet, es gibt nichts Böses, nichts Destruktives, keinen Tod, keine Gewalt, keine Krankheit, keine Trauer. Ich glaube, darum geht es, ja, dass in allem der Wille Gottes geschieht. Dass das derzeit nicht der Fall ist, ist offenkundig. Ja. Und Jesus bittet darum, dass dieser Wille sich letzten Endes durchsetzen wird, wie auch immer Gott das machen wird.
Ja, ich habe das nicht ganz verstanden, was Sie meinen, dieser Kippeffekt fehlt für das Morgen, aber was ist das Wesentliche, also der Unterschied, ob ich für heute das tägliche Brot, das ich brauche, um das Reich Gottes mitbekommen zu helfen, so würde ich es am ehesten.
Na, mir fehlt einfach so die Zukunftsdimension, das verbleibt ganz in der Gegenwart, ja? So ganz entspannt im Hier und Jetzt, während der morgige Tag eigentlich nicht vorkommt in dieser Formulierung. Und mit dem morgigen Tag tritt für mich schon noch eine weitere Dimension dazu, eben die Zukunft. Es geht eben nicht nur um das Jetzt, sondern auch um das, was vor mir liegt. So ein bisschen im Sinne dessen, was wir bei Gregor von Nyssa gesehen haben. Ja. Und wenn ich abends schlafen gehe und weiß, ich habe morgen einen schweren Tag vor mir, ist das, glaube ich, schon was anderes, als wenn ich völlig entspannt die Augen schließe und der morgige Tag mir wurscht ist, weil er wird eh so sein wie der heutige. Das ist diese zusätzliche Dimension, die ich meine.
Die Sie brauchen.
Die wir brauchen, ja.
Ja. Weil man zum Schlaf auch keinen Tod.
Jetzt sind wir dann schon sehr in der Allegorie drin, ja. Ist legitim, aber wie gesagt, der wörtliche Sinn wäre mal der wichtige. Gut, dann herzlichen Dank.
Dann Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Nächste Woche kommt die Frau Korti. Da darf ich Sie auch recht herzlich einladen. Wird sicher auch sehr interessant.